Bevor wir zusammen an den Tisch kommen, gibt es erstmal noch eine Tischrede, wie das manchmal so ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, als Christen, da haben wir es nicht so leicht, auch wenn wir uns längst daran gewöhnt haben. Wir glauben, wir feiern, wir vertrauen jemanden, den wir nicht sehen können, nicht beweisen, nicht stolz vorzeigen, wenn wir jemanden mitgebracht haben in den Gottesdienst. Wir feiern Gott in unserer Mitte, wir hören von ihm, wir bekennen ihm und jemand anders von außen, der könnte das ganz anders sehen und fragen, also sehen tue ich ja nichts. Ist das nicht alles vielmehr eine schöne Theorie, vielleicht sogar eine Ideologie, die euch gut tut und die euch auf besondere Weise verbindet? Gott hat das von Anfang an gewusst und gesehen, wie schwer uns das oft fällt, ohne etwas Sichtbares, Greifbares, Erfahrbares an ihn zu glauben. Und nicht erst seit der Sache mit dem Kalb in der Wüste, mit dem Goldenen. Aber auch wenn wir fest daran glauben, dass es ihn gibt, und ich hoffe, dass viele hier sind und ihr alle das so sagen könnt, natürlich, sonst wären wir nicht hier, so spüren wir, dass es nicht einfach ist zu fassen und dass es auch ja, viel zu groß ist für unsere Sinne und Vorstellungen. Die Theologen nennen das transzendent, nicht von dieser Welt. Gott hat das gesehen und er hat es ernst genommen, was uns Menschen fehlt, um seine Nähe auch konkret erfahren zu können. Und dann hat er etwas getan, und ich will das mit diesem alten Wort mal sagen, er hat sich, gibt es in einem Weihnachtslied, er hat sich entäußert. Entäußert? Was heißt das? Das meint, er ist aus sich herausgetreten, in diese Welt eingegangen. Und damit hat er sich in unseren kleinen Rahmen hinein begeben. Er hat sich festgemacht. Er hat sich selbst begrenzt, greifbar, sichtbar gemacht. Warum? Damit wir eine Beziehung finden können zu ihm. Und gleich in der Abendmahlsliturgie, da werden wir von beidem singen. Zuerst, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, also der Herr der Heerscharen heißt das. Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit. Und mir geht es immer so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich diese Verse singe, dann habe ich in dem Moment zunächst so etwas den unnahbaren Gott, den großen Gott vor Augen, an den ich eigentlich gar nicht rankomme. Aber dann geht der Gesang ja weiter. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna. Und das ist das andere. Gott ist gekommen, hinein in unsere engen Grenzen, sichtbar in Jesus. Und diese Entäußerung, so habe ich es eben gesagt, die geschah und geschieht in dreifacher Weise. In diesem kleinen Stall, in dieser engen Krippe, und da standen sie alle drumherum und haben ihn wirklich in den Händen gehalten. Und dann in letzter Konsequenz, für alle sichtbar, lässt der Herr der Heerscharen sich am Kreuz festmachen, festbinden und von den Händen der Menschen festnageln. Als wollte er in alle Welt hineinrufen, seht, ich gebe mich ganz in eure Hände hinein, damit ihr mich erfahren, begreifen, an mich glauben könnt. Gut, soweit kennen wir. Das alles erfahrbar für die Menschen, die damals dabei waren. Und wir heute? Wir haben nicht um die Krippe herumgestanden. Wir waren nicht mit unter dem Kreuz. Stehen wir also nach der Himmelfahrt wieder vor einem unnahbaren, unsichtbaren Gott in unserem Glauben. Und deswegen hat Jesus für uns eine dritte Weise gewählt, in der er sich entäußert, sich also sichtbar und nahbar macht, begreifbar für unsere Sinne, weil wir nicht einfach nur Kopfmenschen sind, die wir mit dem Verstand glauben und theologisch alles verstehen. Jesus hat seiner Gemeinde für alle Zeiten zwei Handlungen mitgegeben, geschenkt, aufgetragen, in denen wir ihm sichtbar begegnen können, sein Heil auch spürbar empfangen können. In der Taufe mit dem Wasser und im Abendmahl mit dem Brot und dem Kelch. Und beides nennen wir in der evangelischen Kirche, in der katholischen sind es noch mehr, die Sakramente. Also, ich habe das etwas ausführlicher gesagt, um das mal einordnen zu können. Das Abendmahl ist nicht einfach ein kirchliches, feierliches Erinnerungsritual, sondern es ist die dritte Art, in der Jesus als das lebendige Wort sichtbar zu uns kommt und uns dort real begegnet. Wo Jesus sich immer wieder in unsere Hände gibt und in unser Leben. Das Abendmahl, und das ist heute mein Punkt, es ist eine wichtige Hilfe für unseren Glauben heute. Für uns. Wie geschieht das genau? Was können wir entdecken für unseren Glauben beim Abendmahl? Der Ingo Lenig hat es eben schon angedeutet in der Begrüßung. Das Abendmahl ist zunächst einmal, und das sage ich trotz all der Schlichtheit, denn so sieht unser Abendmahlstisch ja nicht unbedingt aus, es ist Tischgemeinschaft. Ich würde mich am liebsten jetzt mal mit Ihnen oder mit euch so persönlich austauschen. Welche Erfahrungen habt ihr mit Tischgemeinschaft gemacht? Und wo erleben wir das heute noch? Gerade auch in Zeiten der schnellen Mahlzeiten und auch der einsamen Mahlzeiten und des Fastfood und was immer auch, oder die Mensen in der Schule. Ich glaube, die haben auch das die Art zu essen auch sehr verändert, auch wenn sie gutes Essen machen. Was bedeutet das? Von jemandem eingeladen zu werden an einen großen Tisch, um gemeinsam zu essen. Als Freund war ich oft bei meinem Lieblingsfreund zu Hause und da hieß es dann manchmal gegen Abend, Mensch, komm, setz dich doch mit an den Tisch. Hier ist ein Platz für mich, für dich. Und das da, war das nicht dein Lieblingsbecher? Ja, immer wenn ich hier bin. Und das war für mich nicht nur ein Zeichen von Großzügigkeit, um satt zu werden. Das war eine fröhliche, unkomplizierte Runde. Hier konnte jeder erzählen. Die Eltern hörten zu, aufmerksam. Und es war völlig nebensächlich, in welchen Klamotten wir nach diesem Nachmittag reingekommen waren. Okay, die Finger sollte man sich schon gewaschen haben. Du sitzt hier bei uns am Tisch. Und das war alles eine Botschaft. Und die wir gerne auch heute selbst vermitteln. Komm mit an den Tisch. So wie du bist, hier darfst du sein, hier bist du sicher und hier brauchst du dich nicht zu verstellen. Und jetzt frage ich, können Sie sich so Begegnung mit Gott, mit Jesus vorstellen? Die Bibel, die ist voll von Momenten und Szenen, wo Gott Menschen als einen Gastgeber empfängt und wo er es liebt, den Tisch zu decken und die Menschen zu beschenken. Denn das ist ein Urbild der Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Das ist seine Sprache der Liebe und Wertschätzung. Wenn ich mal hier so durchfragen würde, jeder hat ja so eine besondere Art, vielleicht Liebe und Wertschätzung auch weiterzugeben. Gott liebt es, den Tisch zu decken. Nach dem Bundesschluss mit den 10 Geboten, das kennen viele gar nicht, diese kleine Stelle, wo er Mose und die Ältesten oben auf dem Berg einlädt, und mit ihnen ein großes Gastmahl vorbereitet. Ich habe mir früher als Kind immer gedacht, wie hat er da den Tisch so schnell gedeckt? Psalm 23, wir haben es gerade gesprochen. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann die Propheten in der großen Zukunftsvision. Sie erzählen von der Zeit, wenn Gottes Reich einmal vollkommen diese Erde verwandeln wird. Und dann malen sie ein großes Hoffnungsbild, ein großes Gastmahl, zu dem Gott die Völker einladen wird. Das ist das Bild der Zukunft des Reiches Gottes. Und in Jesus hat diese Zukunft bereits begonnen. Er begegnet Menschen in Liebe, in einer Liebe, indem er sich mit ihnen an einen Tisch setzt, mit Zöllnern, Pharisäern, mit zweifelhaften Typen, über die andere die Nase rümpfen. Da gab es oft Diskussionen. Wenn die gesehen haben, mit wem Jesus da am Tisch sitzt, der Rabbi, der Mann Gottes, und damit gibt er ihnen diese Botschaft mit, du gehörst zu mir, wir beide, wir sind versöhnt. Und das hat jeder Orientale verstanden und damit verbunden. Mit Feinden sitzt man nicht an einem Tisch. Wenn ich dich einlade, sagt Jesus, dann bedeutet das Shalom. Es entsteht eine echte Gemeinschaft, Frieden mit Gott und auch Ruhe für deine Seele. Und wenn Feinde an dich wollen, und das war im Orient auch ein ganz oberstes Gebot, dann stelle ich mich als Gastgeber schützend vor dich. Sollte ich da nicht fröhlich an seinen Tisch kommen? Sollte ich da nicht aufatmen können? Sollte ich mich da nicht trauen, auch wenn ich mich überhaupt nicht würdig fühle? Nicht fromm, nicht gottgefällig? Wenn du gleich zum Abendmahl gehst, dann ist es nicht der Pfarrer hier vorne oder die mithelfen, die dich einladen, dich empfangen, sondern Jesus ist da und er empfängt dich ganz persönlich. Und manche, die sehen ja im Schatten dieses Kreuzes diese beiden Arme, die sich ausbreiten. Und die vielleicht sagen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch neue Kraft geben. Das Abendmahl, eine fröhliche Begegnung mit Jesus. Aber das hat noch einen viel tieferen Grund. Es ist in seinem Ursprung ein Mahl der Befreiung und der Vergebung. Aber wenn ich zunächst daran denke, dann denke ich zunächst auch daran, wie ich als Jugendlicher die Abendmahlsfeiern in meiner Kirche miterlebt habe. Das hatte manchmal nicht sehr viel Befreiendes, eher bedrückend. Alle gingen schweigend, aber zu sonoren Orgelklängen, mit ernsten Gesichtern nach vorne, Menschen adrett gekleidet und ich auch noch in Jeans und Turnschuhe. Ja, als Teenager geht das gerade noch so durch. Passt das? Und weil schon bei den Einsetzungsworten, da wurde mir der Ernst der Lage bewusst. Es ging um vergossenes Blut. Und der Pfarrer, der sprach die Einsetzungsworte dann auch noch in der alten Lutherfassung. Das ist das Neue Testament in meinem Blut. Sie können sich vorstellen, was für ein seltsames Bild bei einem 14-Jährigen vor Augen steht. Wird da ein Büchlein eingetaucht? Das sind Gedanken, die ich mir beim Abendmahl gemacht habe. Nein, das hat sich jetzt irgendwann natürlich aufgeklärt. Testament, das ist hier keine Bibel, sondern übersetzt heißt nichts anderes als Bund. Aber auch dann sagte mir das Ganze damals nicht viel. Was passiert da eigentlich? Und dann ist es nicht verwunderlich, dass sich diese Frage durch alle Zeiten immer wieder durchzieht. Bin ich denn überhaupt würdig, zum heiligen Abendmahl zu gehen? Heute sind es nicht die Jeans oder ungeputzte Schuhe, sondern der Blick hinter meine gepflegte Außenseite. Das, was alles schief läuft, wo ich wieder einmal schuldig geworden bin bei Gott, bei anderen Menschen oder vielleicht auch, und das mag vielleicht heute Morgen auch sein, dass jemand überlegt, kann ich überhaupt zum Abendmahl gehen, wo ich doch mit jemandem ziemlich im Streit lebe oder zerworfen habe, überworfen? Und wenn man dann auch noch diese Worte des Paulus im Ohr hat, die er einmal schreibt, 1. Korinther 11, wer nun unwürdig vom Brot des Herrn isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig und isst und trinkt sich zum Gericht. Kennen Sie diese Worte? Mit diesen Versen sind ganze Generationen aufgewachsen und es hat sich eine regelrechte Abendmahlsscheu entwickelt. Und in manchen alten Kirchen, da gab es noch diese Bänke gegenüber der Gemeinde. Da hat ganz früher dann irgendwann mal die Gemeindeleitung gesessen, damit sie auch gut sehen konnten, wer zum Abendmahl kommt. Und auch darauf achten konnten, ob das auch dem Lebenswandel entsprach. Wir haben jetzt bei der Renovierung der Kirche bewusst darauf verzichtet. Das Abendmahl als moralisches Erziehungsinstrument und diesen Begriff der Abendmahlszucht, und ich will das jetzt nicht einfach so abtun, da ist ja viel drum gerungen worden. Den gibt es auch noch in manchen Gemeinden. Aber Gott sei Dank ist das mit dieser Abendmahlsscheu heute nicht mehr so. Und Paulus meinte auch etwas anderes. Er prangert in der damaligen Gemeinde, nur ganz kurz gesagt, ein völlig unsoziales Verhalten beim Abendmahl an. Das war ja noch viel ausführlicher, ein richtiges Abendessen. Die einen haben schon angefangen, die Armen kamen hinterher und kriegten nichts mehr. Darum ging es, unwürdig den Kelch und das Brot nehmen. Aber die Frage ist schon geblieben, passe ich da zu Jesus an diesen Tisch? Oder sollte sich erst bei mir etwas gebessert haben? Jetzt stand aber bei diesem letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, das stand ja in einem Zusammenhang. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Und das ist jetzt ganz wichtig, um wirklich zu verstehen, warum Brot und Wein. Da wird zunächst einmal deutlich, Jesus sitzt in der Runde seiner Jünger und da ist nicht nur der dabei, der Jesus hinterher verraten wird. Haben wir gerade gehört. Direkt vor den Einsetzungsworten spricht er das offen aus. Sondern da sind auch die ganzen anderen Jünger dabei, die in ihrer Geschichte mit Jesus schon so manche Versagen, Schuld auch auf sich geladen haben im Kleinen, die später im Garten Gethsemane einschlafen werden und einer wird ihn hinterher verleugnen. In dieser Runde, die Jesus hier zum Abendmahl zusammengerufen hat, da sitzen Schuld und Versagen mit am Tisch in unterschiedlicher Weise. Aber alle diese Unwürdigen, die gehören tatsächlich hierher. Warum? Weil sie an diesem Abend, an diesem Tisch, etwas ganz Großartiges empfangen. Und dazu müssen wir den Anlass dieses Mahles verstehen, dieses Abendmahles. Jesus hat seine Jünger eingeladen, um mit ihnen das Passamahl zu feiern, das in diesem Abend in allen jüdischen Familien gefeiert wird. Und an diesem wichtigen Fest, da wird ein zentrales Ereignis des Volkes Gottes. Und jetzt sage ich, nicht nur einfach neu erzählt und damit nur erinnert, sondern es wird in dem Ablauf des Passamahles neu lebendig, als wären wir gerade mittendrin. Ich weiß nicht, ob Sie das bei Kindern kennen, wenn die spielen, dann verschwimmen die Realitäten und sie sind in dem Spiel in der Realität mittendrin. Im jüdischen Gedächtnis heißt es nicht einfach nur erinnern, was gewesen ist, sondern es vollzieht sich in diesem Moment neu. Ich habe einmal bei einer Sederfeier teilgenommen und wir haben ja auch schon mal überlegt, wenn wir noch mal viel Zeit haben, das auch mal hier wirklich zu feiern, was da alles zugehört, Bitterkräuter und all die Dinge, die das gegenwärtig machen. Es geht um den Auszug, die Befreiung der Hebräer aus der Knechtschaft in Ägypten. Damals ist ihnen das bewusst, was das bedeutet hat, in der Nacht des Auszugs. Da griff Gott in der 10. Plage zu dem schlimmsten vorstellbaren Mittel, um dem Pharao zu zwingen, sein Volk freizulassen. Er ließ den Todesengel durch Ägypten gehen, der jeder Familie den Erstgeborenen nehmen sollte, als Zeichen des Gerichts. In den Häusern der Hebräer aber gebot Gott, ein Lamm zu schlachten und es als Aufbruchmahl zu essen und das Blut des Lammes an die Außenpfosten der Haustür zu streichen. Und das war ein Stoppzeichen für den Boten des Todes. Hier hast du keinen Zutritt. Diese Menschen gehören zu Gott, zu mir, dem lebendigen Gott. Dieses Haus steht unter dem Schutz des Blutes, so könnte man sagen. Hier hat das Gericht, hier hat der Tod, hier hast du keine Macht. Du musst vorübergehen. Und dieses Wort heißt Passach. Vorübergehen. Das Blut des Lammes wurde für diese Menschen also die Errettung vor dem Tod, der sonst keinen ausgenommen hätte. Und das Siegel der Befreiung, nicht nur von der Knechtschaft des Pharaos, sondern von der Knechtschaft von Schuld und Sünde und der Opferritus, den Gott eingesetzt hat, der zeigt das in aller Konsequenz. Im biblischen Denken gilt, im Blut ist das Leben. Das Blut ist das Leben. Jetzt, wenn ich das so erzähle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, uns ist das doch sehr fremd heute. Aber es ist der Weg Gottes mit seinem Volk. Und genau das war den Jüngern nicht fremd, genau das feiert Jesus mit seinen Freunden an diesem Abend in der Tradition Israels. Zur gleichen Zeit, haben wir gehört eben, wird im Tempel das Passahlamm geschlachtet. Und dann weicht Jesus in dieser Passaliturgie an zwei Stellen ab. Und er gibt dieser Geschichte eine völlig neue Bedeutung, sodass den Jüngern der Atem stockt. Ich wäre gern dabei gewesen, in diesem Moment. Als er das ungesäuerte Brot bricht, da sagt er auf einmal, das ist mein Leib und Leben, das zerbricht. Und als er den Kelch mit dem Wein nimmt, da sagt er, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und damit stellt sich Jesus an die Stelle dieses Passahlamms. Sein Blut, sein Tod am Kreuz, rettet unser Lebenshaus vor dem Tod und schenkt uns neues Leben. Und wenn wir gleich nach vorne gehen, zu Jesus an seinen Tisch, dann dürfen wir das persönlich annehmen. Danke, Jesus, dass du das für mich getan hast. Danke für deine Vergebung und danke, dass ich frei sein darf und leben darf. Jetzt weiß ich, dass ich mit meiner Schuld, mit meinem Versagen hier genau richtig bin. Nicht, dass ich zur evangelischen Kirche gehöre oder dass ich ein moralisch gutes Leben führe, macht mich würdig, um zum Abendmahl zu gehen, sondern dass ich von Herzen den Wunsch habe, das von dir zu empfangen, Vergebung und Befreiung. Dieses persönliche Annehmen von dem, was am Kreuz geschehen ist, das geschieht jetzt hier im Abendmahl ganz real. Und das ist für mich noch eine dritte wichtige Bedeutung. Jesus nimmt in uns Wohnung. In der Kirchengeschichte ist über kein Wörtchen so gestritten worden, wie über dieses kleine Wörtchen ist. Was bedeutet das heute, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib und mein Blut? Haben Sie sich das eigentlich schon mal gefragt, wenn wir das hier vorne sagen? Verwandeln sich in diesem Moment Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu und sehen nur noch äußerlich so aus wie Brot und Wein? In diese Richtung geht das katholische Verständnis. Und in der Messe ist es ja so, dass aus Sorge, dass das Blut wirklich vergossen werden könnte, ein Grund, nur noch der Priester den Kelch nimmt. Bloß kein Tropfen von dem Blut vergossen. Oder ist Jesus mit unter dem Brot und Wein real gegenwärtig, in einer geheimnisvollen Weise? In diese Richtung geht die evangelisch-lutherische Lehre. Oder ist Jesus im Geist gegenwärtig, nicht verbunden mit Brot und Wein, sondern in dieser Gemeinschaft, die da steht, evangelisch reformiert? Ganz grob, würde ich in einem theologischen Poseminar niemals so sagen jetzt. Aber merken Sie, es ist in unserer heutigen Zeit, wo Menschen noch nicht mal auf der Straße sagen könnten, viele, was ist an Karfreitag passiert. Es ist überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, dass sich wegen dieser so speziellen Frage, wie denn dieses Ist gemeint ist, über Jahrhunderte Theologen heiße Debatten geliefert haben, Katechismen geschrieben, sogar Kriege geführt. Und das Abendmahl hat doch eigentlich die Kraft zu verbinden, nicht zu spalten. Menschen in ihrer Verschiedenheit. Zwischen Kirchen und Konfessionen entstehen Trennungen und heute auch noch quer durch Familien und Ehepaare, weil sie nicht gemeinsam zur katholischen Eucharistie gehen dürfen. Das alles ist keine Kleinigkeit. Aber ich halte das heute nicht mehr für entscheidend. Wichtig ist nicht, wie viel Jesus Gehalt das Brot, der Wein hat und auch nicht, ob es mit Traubensaft noch ein echtes Abendmahl ist, das Gewächs des Weinstocks. Viel wichtiger ist, was bei mir passiert, während ich etwas von dem Kelch und von dem Brot in mich aufnehme. Dass ich in diesem Moment noch einmal ganz bewusst Jesus, seine Vergebung, seine Gegenwart in mein Leben hineinnehme und einlade. Und ihm sage, du darfst dich verbinden mit mir. Du darfst auch in mir leben. Und diesen persönlichen Bund, den möchte Jesus immer wieder mit uns erneuern, wie das in jeder wichtigen, guten Beziehung seinen Platz hat. Der Paulus hat das später, hat seinen Glauben so beschrieben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und damit der ganze Reichtum, den Gott in Jesus in diese Welt gebracht hat. Und wenn das immer wieder neu geschieht, wenn ich das im Abendmahl in mich aufnehme, nicht die Substanz von Brot und Wein, sondern Jesus selbst. Und dann wieder an meinen Platz gehe, nicht nur hier in der Kirche, sondern auch zu Hause in meiner Alltagswelt. Dann darf ich in allem wissen, wo ich auch bin, was ich tue. Ich bin mindestens zu zweit. Ich bin immer zu zweit. Mein Glauben hat das verändert. Und so nehme ich Jesus wieder neu mit aus dem Abendmahl. Und so dürfen wir das heute feiern. Jesus lädt uns ein, persönlich an seinen Tisch. Das Abendmahl schenkt uns Vergebung, Befreiung, ein neues Leben. Und Jesus nimmt mit diesem Geschenk in uns Wohnung. Amen.